ich habe zu fest in der Vergangenheit etwas im Hinterher gerannt und das Gefühl, ich muss erfolgreich sein und das ist Norm und so. Und dann bin ich erfolgreich. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, wenn ich mich auf meine Stärken fokussiere, dann geht man auch positiver. Also jetzt im beruflichen Kontext ist man erfolgreicher, aber auch im privaten, dann ist das Ganze positiv. Und das wünsche ich auch für meine Kinder, dass sie einfach das machen können, was sie wollen und was ihnen Spass macht. Und ich glaube, dann werden sie auch mega erfolgreich sein.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Der Till Schaltegger arbeitet in einer verantwortungsvollen Position bei einem grossen Versicherer. Er startet nebendran Start-ups und daheim bekommt seine ebenfalls berufstätige Frau statt ein drittes Kind gerade Zwillinge. Aber die Energie geht dem Till nicht aus. Auch dank dem, dass er sein Erfolgsdenken hinterfragt und seine Ziele neu definiert. Statt nach einer Karriere, mehr Verantwortung und mehr Geld, setzt er heute seine Familie in Fokus und seine Stärken. Ein spannendes Gespräch, ein schnelles und energiegeladenes Gespräch. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Till.
Hallo, danke, dass ich hier sein
darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt. Du bist ein Mann, ich darf nicht sagen, viel beschäftigt. Das wäre so ein bisschen negativ formuliert. Da legst du Wert drauf, dass es positiv formuliert ist. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich würde sagen, gut ausgelastet, gell, mit vier Kindern, einigermaßen herausfordernde Position bei einem grossen Versicherer. Und jetzt auch in den letzten Jahren habe ich noch zwei Startups nebendran aufgebaut. Und ja, das fordert, aber macht auch mega viel Spass.
Und wieso? Wieso hast du so viel? Wieso gründest du noch zwei Startups, wenn du eh schon vier Kinder hast und einen verantwortungsvollen Job?
Ich war schon immer eine Person, die viele Sachen gemacht hat. Und die Sachen, die ich mache, müssen mir auch Freude oder Erfüllung bringen. Und sag, während des Studiums sind das mehr so irgendwelche Events gewesen, etc. Und jetzt arbeite ich schon seit langem eigentlich eher so in einem Grosskonzern, was mir eigentlich auch Spass macht, aber dort so der Prozess, das geht alles sehr lang, bis man die Idee kann umsetzen. Man ist manchmal auch nicht so frei, im seine Ideen umsetzen. Und dann ist irgendwie aus einer Idee, ich habe schon viele Ideen gehabt, aber dann ist mir auf die Kenntnis gekommen, hey, man muss einfach mal machen. Und darum habe ich jetzt nebendran einfach so ein Startup gegründet, und dort kann ich auch genau die Sachen ausleben oder machen, die mir da ein bisschen fehlen. Also einfach, ich habe heute eine Idee, ich kann sie morgen umsetzen und schauen, ob sie falsch ist. Aber auch mit dem, der Verantwortung, die mit dem kommt. Das ist auch immer das, wir hätten halt noch eine Zusatzverantwortung, wir haben dort noch einen Mitarbeiter jetzt. Ja, das ist halt nicht einfach so ein Spass, sondern es ist dann, wird auch relativ schnell ernst und das fordert.
Was ist das für ein Startup, das du gegründet hast? Also es sind zwei, aber...
Genau, das eine ist eine Campervermietung. Wir haben das Ganze neu gedacht, und zwar ist uns mega wichtig gewesen, so das Thema Nachhaltigkeit, und zwar auf Umwelt- und sozialer Ebene. Und wir haben wie gemerkt, hey, in der Schweiz gibt's, wenn man einen Camper will mieten, ist das Angebot sehr teuer und kompliziert etc. Und wir haben ganz einfache Büsschen, wo wir mit wiederverwendeten und recycelten Materialien lassen ausbauen von einer sozialen Institution. Die firmieren wir voll digital. Also sprich, man bucht, bekommt ein E-Mail, bekommt einen Code, kann das ein bisschen selbstständig abholen und dann wieder zurückbringen. Und das ist für uns so ein bisschen das, die Einfachheit, wo man in ein Abenteuer kann starten kann. Die Büsse sind nicht luxuriös, aber das Feedback von den Kunden, das wir haben, ist sehr positiv. Wir sind jetzt das dritte Jahr unterwegs, haben 350 Kunden, die schon mit uns unterwegs sind. Ja, und das macht Freude am Schluss, wenn der Kunde zurückkommt, eine positive Bewertung hinterlässt und du merkst, hey, du hast ihm das ermöglicht. Und auch, es hat noch einen positiven Impact. Die Büsli bauen wir mit der Sunhalden aus. Das ist eine Institution, wo psychisch beeinträchtigte Leute Arbeitseingliederungsmassnahmen macht. Und die bauen auch den ganzen Van für uns aus. Also von Decken, Möbel, bis hin zum Nähen von diesen Bezügen, etc. Und dort hat einmal einer, also vorher haben sie bis jetzt nichts für Privatwirtschaft gemacht und die haben immer für irgendwelche Weihnachtsmärkte Sachen gemacht und jetzt ist also die Rückmeldung gewesen, die freuen sich richtig und sagen, ja, wir müssen die Arbeit gut machen, weil da kommen ja Gäste. Und ja, wenn wir nicht gut arbeiten, dann freuen sich die ja gar nicht in ihren Ferien und so. Und das so zu hören, das ist mega wertvoll. Man hätte ja könnte einfach irgendwelche Büssel auf der Stange kaufen.
Mhm.
Aber das hat sich irgendwie dann so ergeben und das, für das stehen wir auch. Wir machen aber auch nicht Werbung mit dem.
Mhm. Also ich höre raus, du hast, fühlst dich sozial verantwortlich, fühlst dich ethisch verantwortlich, das sind die Werte, die dich auch anlegen im Arbeiten. Von wo kommen die Werte? Was sind das für Werte?
Hey, ich habe eigentlich klassisch christlich, würde man sagen, bin ich aufgewachsen. Meine Eltern sind in eine Mennonitengemeinde gegangen, ich bin dort in die Sonntagsschule gegangen und Jungschar etc. Und das ist für mich so, ja, die sind mir mitgegeben worden, dass sich für die anderen auch verantwortlich zu fühlen, dass man einen positiven Impact hat, dass man von dem, wenn es einem gut geht oder uns sehr gut geht, auch das kann anderen mitgeben, dass wir ehrlich sind, dass wir offen sind miteinander. Ja, und das habe ich wie so mitgenommen, das ist für mich irgendwie verinnerlicht und es ist auch selbstverständlich. Und witzig ist jetzt mein Co-Founder auch, er hat die Grundwerte mehr jetzt, was auf die Nachhaltigkeit anbelangt, auch. Das war für uns nie eine Frage gewesen, ja, was machen wir im Bereich Nachhaltigkeit, sondern es war wie für uns ganz klar gewesen, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, basieren die auf diesen Werten. Also es ist wie selbstverständlich, dass wir das machen. Und wir wollen auch nicht bewusst mit dem werben, weil es auch für uns wichtig ist.
Mhm.
Und klar ist dann cool, wenn jemand noch merkt, die engagieren sich im Sozialen oder dass es auch noch einen Impact, positiven Impact auf die Umwelt hat. Aber für uns ist es in erster Linie etwas gewesen, weil wir die Werte haben, wenn wir auch, oder ist es auch nicht zukunftsträchtig, eine Firma aufzubauen, wo nicht nach diesen Grundwerten lebt und schafft, oder?
Wann hast du Zeit für das? Also eben, du bist Vater von vier Kindern, du hast eigentlich einen voll ausfüllenden Job, du hast auch eine Frau, die sehr engagiert ist und berufstätig ist, noch einen Doktor macht, studiert oder promoviert, wie man das immer sagt. Wann hast du Zeit für noch die nebenberuflichen oder Startups?
Hey, oft, ich weiss nicht, wie viel Zeit ihr am Oben mal vor dem Fernseher sitzt oder auch ein Buch lesen, das gibt's bei mir halt nicht. Ich tue oft, vielleicht mal ein bisschen zurück. Mir ist wichtig, ich nehme bewusst Zeit für die Familie und das hat auch Priorität, oder? Also ich mache bewusst dann irgendwie um 5:30 vier oben, gehe heim, verbringe Zeit, ist Nacht mit den Kindern und bringe sie ins Bett. Und ab dann eigentlich, Das ist meine Zeit, wo ich an diesen Sachen arbeite. Und das ist eigentlich überraschend viel Zeit, wo man kann investieren oder wo man zur Verfügung hat. Oft arbeite ich zuerst noch etwas für meinen Hauptjob, wenn ich das nicht irgendwie schaffe, bis 5:30. Und klar braucht es manchmal Motivation anzusitzen. Aber auch wie du erwähnt hast, wir sitzen manchmal zusammen, ich und meine Frau zu oben am Computer. Hey, und das ist auch okay. Es ist fast noch mehr Interaktion, als wenn wir jetzt würden zusammen Netflix schauen. Sondern wenn beide so am Arbeiten sind, dann stellt man sich wieder mal eine Frage, es gibt wieder irgendeine Konversation, also
aber es dient dir gleich etwas anderes, mal ein Buch schauen oder mal Netflix schauen, da tust du ein bisschen runterfahren, da bringst du das System ein bisschen runter, du tust dich vielleicht mal ablenken von allen so Denkprozessen, wo du damit beschäftigt bist, fällt dir das dann auch nicht?
Hey, es gibt immer so Wellenbewegungen, würde ich sagen, und jetzt am Anfang bei Gigi Campers ist natürlich einfach eine Phase von einem halben Jahr gewesen, wo ich wirklich das nicht hatte. Gar nicht. Bewusst, aber an der Wochenende eigentlich dann so ein bisschen runterfahren, kann man dann nicht sagen, aber dann hast du jetzt mit den Kindern Sachen gemacht. Aber ja, mir fehlt das nicht. Ich bin halt sehr, sehr immer aktiv. Oder ich muss immer ein bisschen laufen. Aber so in diesen Phasen dann zwischendrin gibt es durchaus Öben, wo ich auch mal, jetzt haben wir eine Sauna, mal in die Sauna gegangen, einfach mal so eine Stunde, zwei runterfahren. Und ich habe jetzt auch so im letzten Jahr gemerkt, dass das auch wichtig ist. Ich bin auch nicht mehr 25. Und das fordert mit den Kids und es gibt so die nötige Gelassenheit, dann wieder mit viel Energie reinzustarten. Aber ich merke einfach, ich bin immer so unzufrieden gewesen. Wenn ich ein Buch gelesen habe, schon, aber ich bin nicht so der Buchleser, aber dann habe ich irgendwie Netflix geschaut, und dann bin ich ins Bett gegangen und habe gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Und es hat mir nicht so das Befriedigungsgefühl gegeben. Und wenn ich halt irgendeine Stunde, zwei noch etwas gemacht habe, kurz am Laptop, irgendeine Homepage anpasst, einfach etwas, was ich nachher gesehen habe, was ich gemacht habe, dann bin ich mega zufrieden ins Bett gegangen. Und ich glaube, das haben wir, obwohl es Energie kostet, hat es mir auch positive Energie wieder gegeben, ja.
Du hast gesagt, eben, so im Zentrum steht gleich auch die Familie. Es ist sehr wichtig, präsent zu sein, auch mit deinen Kindern. Du hast vier Kinder. Ist aber auch nicht selbstverständlich. Es war eine Diskussion zwischen dir und deiner Frau. Nach zwei Kindern, ob du wirklich noch mal ein drittes wollt. Und dann sind prompt, hat er Zwillinge bekommen. Wie war das für dich?
Hey, cool. Also, ich sag, das, wo die Nachricht kam, ist, dass wir Zwillinge bekommen, ist für mich eigentlich der Prozess schon abgeschlossen gewesen. Und ich habe eigentlich ja gesagt zu einem dritten Kind. Und darum ist dann eigentlich die Nachricht für mich fast entspannter eigentlich übergekommen als für Christina. Meine Frau, die dort recht gehadert hat mit dieser Nachricht. Vielleicht ein bisschen zum Zurückblicken, wie der Prozess gewesen ist. Wir haben zwei Kinder gehabt. Der jüngste ist gerade so, aus dem Alter rausgekommen, wo mega herausfordernd ist. Und wir haben beide sich, oder ich habe vor allem angefangen merken, hey, da ist wieder Raum, das war gerade in ihrer Zeit, als ich die Gigi Campus gegründet habe.
Also, was ist das für ein Alter, wo du sagst, das Schlimmste vorbei?
so 3,5, 4, so ja. Und da rum. Und ich habe dann wirklich gemerkt, hey, ich habe wieder mehr Energie und darum eben habe ich die Gigi Campus gegründet und dann hat sie halt, ja, das ist ja immer das Thema, wenn wir jetzt noch mit dem Kind haben, etc. Und dort ist für mich so, nein, hey, ich merke jetzt wieder, ich kann wieder Sachen umsetzen, ich kann wieder auch meine Projekte machen, ich habe dort auch recht zurückgesteckt oder einfach so ein bisschen priorisiert, was ja okay ist. Und das ist ist eine relativ lange Diskussion gewesen zwischen mir und meiner Frau. Es gibt ja wirklich keinen Kompromiss bei der Entscheidung. Es ist entweder, wir haben das Kind oder nicht.
Ja.
Und ich habe mich wie gar nicht auf die Diskussion eingelassen. Was retrospektiv vielleicht auch nicht so gut ist gesehen. Ich habe im kategorisch gesagt, hey, nein.
Also für dich waren zwei Kinder und fertig und dann wieder auf die beruflichen Sachen konzentrieren.
Ja, und ich habe bewusst, hey, es ist auch eher ein egoistischer Entscheid im Sinn von, weil ich nicht mehr will, so die Zeit nochmal darauf zu fokussieren. Und ich bin auch nicht so der, ich finde Babys toll, aber ich habe manchmal schon am Anfang so ein bisschen Mühe zu connecten gehabt. Also es geht vielen Männern vielleicht so, dass, weil halt als Frau hast du das Kind schon bei dir, das ist viel, und am Anfang auch mit dem Stillen oder wem man kann, das ist die Nähe, oder? Und das Mann. Und dann habe ich da wieder zurückgedacht an die Phase. Und dann haben wir Christina gefragt, hey, willst, also mach dir wirklich ehrlich nochmal Gedanken. Und dann habe ich bewusst nochmal mit Freunden geschwätzt und dann bin ich so zur Erkenntnis gekommen, hey, mein Nicht-Wunsch ist nicht so gross wie ihr Wunsch, Kinder zu haben. Und habe so ein bisschen in die Zukunft geschaut und habe dann gedacht, ja, was ist denn? Ja, bereue es denn, und habe dann an meine jetzigen Kinder, bereue es denn, wenn wirklich noch Kinder da sind? Da dachte ich, ja, nein, wenn die Kinder da sind, dann übernimmst du die und das ist mega cool, oder? Und dann habe ich wie gesagt, ja gut, let's do it. Hey, ja, und dann sind halt Zwillinge gekommen. Aber für mich war das wie gewesen, hey, ob es 3 oder 4 sind, das ist für mich, hat wie kein Unterschied gewesen, weil ja, Einschränkungen sind das negativ, aber so, die Phase nochmal, ist genau gleich, und ein bisschen anders vielleicht, aber es ist genau die gleiche Zeit. Und
du hast dich für das entschieden, dass du nochmal richtig zurücksteckst, dass du nochmal schlaflose Nächte kaufst, nimmst und so.
Ja, und viel bewusster als bei den anderen. Also ich habe mir, glaube, das ist das Einzige, was mich so richtig bewusst auch auf das eingestellt habe, wo sie schwanger war, so die Überlegung, ja, gut. Ich habe gar keine andere Sachen rundum. Also ich habe schon, also das Startup war schon ein Nebentrag gewesen. Aber auch der David, mein Co-Founder, hat gewusst, er hat das Verständnis gehabt, dass das Prio eigentlich eben die Kids sind. Und ich habe mir wie auch bewusst darauf eingestellt, ey, das wird jetzt nochmal richtig krass und schlimm. Hey, es ist mega cool geworden dann. Also, es ist so, ja, ich habe mir dann halt, und dann muss ich die ganze Zeit rumlaufen und dann schreien sie und dann wollen sie nur immer zu Mami etc. Und das ist schöner gewesen bei den Zwillingen, weil es braucht einfach immer beide. Also klar, am Anfang können sie nicht stillen, das ist ein mega Geschenk, das ist auch nicht, überhaupt nicht selbstverständlich, auch bei Zwillingen. Natürliche Geburt, auch wenn es mega kompliziert ist gewesen, aber ja, es hat mich immer gebraucht und das ist ein schönes Gefühl. Und manchmal ist so, bei einem Kind hast du mal das Gefühl, hey, ja, du schaust schon auf die anderen Kinder oder so. Aber ja, ich musste helfen, Babys anlegen, beim Stillen, wenn beide da so liegen, dann, ja, am Anfang kannst du gar nicht allein beide auf den Arm nehmen. Es ist dann wie eine mega coole Zeit gewesen.
Also es hat dich von Anfang an ganz anders eingebunden auch.
Ja, voll. Klar, wir haben
noch und zwei Grosse. Und hat das bewirkt? Also, was ist denn so anders gewesen, vielleicht auf der Beziehungsebene zu den Kids?
Hey, ich muss schon sagen, ich habe viel schneller, und jetzt vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, aber ich habe viel schneller connected, weil ich einfach viel mehr Zeit auch mit den ganz Kleinen verbracht. Vielleicht auch retrospektiv auf Kosten von den Grossen. Die haben schon müssen zurückstecken. Ich glaube, das ist ist halt immer so, wenn nochmal ein Kind in das Gefühl reinkommt. Aber ich glaube, durch das, ich habe noch einen Tag frei. Also ich arbeite 80% und habe auch einen Tag frei. Und durch das habe ich sehr intensiv die Zeit auch, oder habe es sehr intensiv können erleben. Auch am Anfang bin ich, glaube einen Monat lang auch daheim gewesen. Habe es können lösen mit Homeoffice etc. Und das sind so Sachen, die ich bei den anderen nicht gehabt habe. Bei den anderen bin ich einfach nach 2 Wochen oder 1 Woche wieder arbeiten, habe 100% geschafft etc.
Und wieso hast du dich bei diesen Zwillingen nachher so anders können darauf einlassen? Ist es auch gewesen, wo du hast gewusst, dass es auf dich zukommt, was es
ja, kostet? Ich habe recht Respekt gehabt. Also ich habe gewusst, auf was kommt, ja. Und ich habe mich wie auf etwas viel Herausforderndes eingestellt und es ist dann eigentlich viel positiver rausgekommen. Und habe aber auch mich bewusst auf das einlassen, weil ich gewusst habe, ich glaube, dann kann ich das auch besser handeln. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört, ich habe vorher nicht viel Alkohol getrunken, aber halt, wie soll ich, man trinkt oben mal ein Bier oder am Wochenende ein, zwei Glas Wein. Ich habe dann wie bewusst auf die Geburt habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich muss so mega klar sein, wenn die in der Nacht aufwachen, sie sind dann gar nicht so viel aufgewacht. Und meistens ist ja dann Christina da gewesen, aber einfach so das Bewusstsein, hey, jetzt investiere, ja, es wird streng, aber auch zu dem Ja sagen und dort rein investieren, ja.
Also, es hat wirklich auch ein Umdenken bei dir stattgefunden. Du siehst auch eben so, das, was ich schon am Anfang so ein bisschen angetönt habe, dass wie es man etwas bezeichnet oder beschreibt, ob jetzt eher so ein bisschen negativ oder positiv, wie man es framed, so wie du das sagst, macht einen riesen Unterschied.
Ja, mega. Also, das ist eigentlich eben bei den Zwillingen, aber auch jetzt bei den Grösseren. Das ist mir so in den letzten Monaten, haben wir das versucht, auch bewusst zu machen.
Vielleicht noch schnell, die Grösseren, die sind eben
6 und 8.
6 und 8, ja. Okay.
Bub, wo 6 jetzt wird im Dezember, und Charlotte, wo nächstes Sommer an 9 wird sogar, wenn jetzt eigentlich 8,5 ist. Ja. Und, ja, also vielleicht noch bei den Zwillingen, so die Einstellung, dort habe ich dann auch nicht mehr die Einstellung gehabt, ich müsste jetzt aufhören brüllen, sondern hey, ich bin einfach da. Und wenn es dann gut ist für sie, hören sie auf brüllen. Aber ich bin einfach für sie da. Und ich habe auch gar nicht, das ist vielleicht auch dankbar, weil bei den Zwillingen, wenn ich zum Beispiel allein mit ihnen war und sie beide brüllt haben, ja, ich habe nicht, also nicht allein können, beide auf den Arm nehmen. Ich habe mit ihnen ins Bett können legen und habe sie so in die Arme genommen im Bett und bin einfach für sie da gewesen. Und dann irgendwann haben sie aufgehört zu schreien, aber es ist, vorhin habe ich wie immer den Druck gehabt, oh, das Kind schreit, das muss aufhören schreien, oder? Und das Schreien hat mich mega triggert. Meine Schwester hat ganz viel geschrien, als sie ganz klein war. Also ich habe eine jüngere Schwester und ich bin dann so 3, 4 gewesen. Und das ist so meine Erklärung, warum mich das so triggert. Weil sie dann noch Milchallergie hatte und dann nächtelang geschrien. Und ich habe mir dann auch ein neues Kätzchen-Kopfhörer gekauft, vor der Zwilling. Und ganz ehrlich, ich habe dann manchmal die angelegt und habe Musik gelost und so in den Arm gehabt, das hat mir mega geholfen, dann auch so die Gelassenheit zu bekommen, eben kombiniert mit der Einstellung, hey, ich muss nicht sie dazu bringen, weil ich weiss, hey, sie haben es getrunken, sie haben trockene Windeln und ja, da ist man auch mit dritten, vierten Kind hat man eine gewisse Routine und da weiss man, hey, okay, jetzt passt es, du bist einfach da, oder? Und ja, das auch übertreibt bei den Grösseren, da jetzt gerade am Anfang immer wieder sehr schwere, also herausfordernde Situationen gegeben, weil ich ja wollte, dass die Babys schlafen, sie haben wollen, dass man sich mit ihnen beschäftigt, dann sind sie manchmal extra die Babys wecken, etc. Und das löst dann schon sehr also Aggressionen oder die Gefühle aus. Und ja, ich habe, oder vielleicht dort ist es mir nicht so leicht gefallen, aber jetzt mehr so in so Situationen zu sagen, hey, ich rede mal mit meinem Ich in 20 Jahren, wenn ich jetzt ein älterer Herr bin, meine Kinder sind erwachsen, und dann nochmal zurückschaue und auf die Situation und sage, hey, eigentlich ist es ein Geschenk, das zu erleben, wenn es mega herausfordernd ist. Aber wie einem bewusst zu machen, hey, das ist ein mega, mega kurzer Augenschlag in dieser ganzen Zeit. Und ja, es ist nicht einfach und darum, aber einfach so, dass wie viel bewusster das zu erleben und sagen, hey, look, wenn ich nachher später zurückblicke, ist das auch eine Erinnerung oder so. Und das fällt mir auch nicht. Das klingt mir auch nicht, auch, yeah. Nicht immer.
Aber schön. Also, und Wie bist du auf das Denken gekommen? Also, ist es eigentlich so wie entstanden in Reflexion? Oder weißt, gibt es Sachen, die du kannst zurückführen? Hey, dort hat für mich, hey, das hat einen Einfluss gehabt auf mich.
Also schon ich versuche irgendwie so das ganze positiv denken etc. Also aus dem Business-Umfeld, so mit dem lösungsorientierten, aber tatsächlich auch irgendwo auf Instagram so ein blöd. Also ist ja fast ein bisschen peinlich, aber irgend so eine Quote, nein, nicht eine Quote, aber eine hat einfach so erzählt, hey, wenn man zurückblickt auf das Ich, das jünger ist, etc. Und das haben wir wie so ein bisschen den Klick gemacht im Kopf. Ja, das habe ich dort gelesen dort und dann habe ich gedacht, okay, doch, ich versuche das mal zu machen. Und außer das Älterwerden, da habe ich auch, das ist nicht einfach für mich. Ich bin ja nicht alt, ich bin 39, aber es ist so die, glaube ich, genau die Phase, wo man so 40 wird, sich Gedanken macht. Und dann auch denke ich, hey, was ist, wenn ich 50 bin, 60 bin? Und das ist so jetzt so ein bisschen angefangen, oder? Dann denke ich, okay, gut. Ja, wenn ich dann zurückschaue, hey, eigentlich ist das so eine kurze Zeit und es ist eigentlich so wertvoll, auch das dürfen zu erleben und ihnen dürfen wir viel mitzugeben, dass die Beziehung eigentlich so lang.
Wie schaust du jetzt zurück auf dein frühere Ich? Also jetzt vor 20 Jahren vielleicht, wo du 20 warst, was hast du für einen Blick auf dich?
Hey, also sicherlich schaue ich zurück und sage, hey, ich würde es nicht viel anders machen. Das ist echt mega schön. Und klar, dort bin ich noch viel mehr auf mich, also Karriere fokussiert gewesen. Das ist mir schon wichtig. Also vielleicht 20 nicht, aber so 25, wo ich dann im Studium war, etc. Da ist mir wichtig, so im klassischen Corporate Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen. Das war so ein bisschen mein Ziel. Und ich glaube, die Kinder haben dann mega das Umdenken eigentlich angestoßen, also, hey, es gibt noch Wichtigeres. Auch wenn ich das toll, also es macht mir Spass, so das ganze Unternehmerische, aber auch in einem Grosskonzern zu arbeiten. Aber es gibt einfach auch noch andere Probleme oder Herausforderungen, die grössere Relevanz haben. Und ich definiere mich nicht mehr so fest über jetzt meine Position oder so, die ich habe. Und viel mehr über mein Umfeld, meine Freunde, ja.
Und wenn du in 20 Jahre zurückschaust auf dein jetzige Ich, wie würdest du gerne zurückschauen? Aber was sind die Themen, die für dich wirklich relevant wurden? Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, Freunde, Familie.
Hey, ja. Also ich glaube, ich würde gerne zurückschauen und sagen, hey, ich habe alles, also ich habe meine Zeit richtig priorisiert. Also ich habe mir wirklich genug Zeit für die Familie und nicht noch irgendwie mich da zu viel in meine zusatzunternehmerischen Dinge, dass das okay ist. Vielleicht in unserem jetzigen Sinne, ich sage, ja, das lohnt sich. Es ist ein Investment auch für die Zukunft und es macht mir Spass und durch die Freude, die kann ich auch meine Kinder weitergeben und ich bin zufrieden. Aber gleich, dass wenn ich dann in 20 Jahren zurückschaue und sage, ja, aber das ist jetzt vielleicht egoistisch, ich habe zu wenig Zeit investiert oder zu wenig in Beziehung, weil ich nehme halt Kinder oft mit. Jetzt auch, wir renovieren gerade eine Wohnung und dann nehme ich halt Kinder mit und dann helfen die mit. Und ich habe das Gefühl, für mich jetzt und auch für sie, das ist ja genau gleich Beziehung bauen, als wenn ich mit ihnen auf den Spielplatz gehe. Und ich finde, noch viel mehr ist es intensiver, weil wir dann wie fast schon ein bisschen zusammen ein Projekt haben oder zusammen etwas machen. Aber ich wünsche mir schon, dass wenn ich dann so in 10 Jahren oder 20 Jahren zurückblickt und sage, okay, gut, das ist richtig, am richtigen Ort investiert gewesen, also Familie und Freunde. Da muss ich schon sagen, da muss man auch bewusst wieder mehr Zeit nehmen, also das merke ich auch, oder ich glaube, das ist wichtig, wenn ich dann zurückschaue, dass ich mir auch sage, hey, Till, ich habe die Beziehung gepflegt, mit den Wichtigen. Das ist auch realistisch, die Leute sagen, wissen alle, wenn man Vorkinder hat, dann hat man einen riesen Freundeskreis und das mit zunehmenden, Kinder und Herausforderungen.
Beschäftigungen.
Ja, dann reduziert sich das. Aber am Schluss, ja, kommt es auf das raus. Ich glaube auch, wenn es einem dann vielleicht mit dem Alter hoffentlich gut geht, aber auch nicht so gut geht, dann sind Freunde und Familie da und nicht irgendwie ein toller Job, irgendwelche materielle Sachen. Ja, da habe ich jetzt auch nicht so mega Ziele etc. Ja.
Du hast gesagt, du hast ein bisschen mehr mit dem Alteren. Warum?
Hey, ich weiß nicht, ist eine gute Frage. Wieso? Weil das halt das Endliche, was ja auch völlig normal ist, aber ich mich, und mein Papi auch, wir beide sind so, er ist jetzt schon 75 und, da habe ich mich auch ab und zu mal mit ihm austauscht und wir merken beide befassen es nicht so gerne mit dem Tod oder so, dass das halt alles endlich ist, weil wir eigentlich so gerne das Leben haben. Also jedes Leben gerne, aber auf so keine Ahnung, wir sind im Jetzt und wieso sollen wir uns jetzt schon mit dem Schluss irgendwie beschäftigen? Und ja, also es challenge mich, es stresst mich mega und ich bin jetzt auch nicht da, ich habe auch schon ein, zwei graue Hörle, das macht mir auch nicht aus. Aber ich beschäftige mich mit dem, ja, und dann denke ich so, ja, was ist denn, oh, ich habe nur noch in Anführungszeichen 20 Jahre, wo ich jetzt irgendwie bloß noch etwas machen kann, etc. Die Frage also, stelle ich mir schon.
Bedroht die wie Beschränkung von Lebenszeit oder bedroht die wirklich der Tod oder Gedanken?
Nein, ich glaube, so die Beschränkung, denkst du, oh, kann ich in dieser Zeit alles machen, was ich noch machen will? Nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe etwas verpasst, aber ich mache einfach, ich bin einfach zu gern da, und mache diese Sachen, und habe vielleicht noch dort eine Idee und dann noch mit den Kindern vielleicht noch das machen, etc. Ja. Da, dem Schluss, hey, ja, ist certain, in dem Sinn, das ist unumgänglich, oder? Ja.
Macht dir keine Angst?
Nee. Hey, ich sag so, mein Grundding, ich glaube irgendwie an Gott schon, und ich hoffe auch, dass es irgendwie nachher weitergeht, wie es weitergeht, hey, I don't know. Aber andererseits kann man auch dem gelassen entgegengehen, weil ich sage, hey, gut, wenn es weitergeht, dann ist es mega cool. Und wenn es dann, soll's wieder erwarten, nicht so sein, ist es ja auch nicht schlimm in dem Sinn, weil das weiss ja nachher auch nicht mehr. Darum kann man, finde ich, auch dem relativ gelassen entgegengehen. Ja. Aber ich befasse mich schon nicht wirklich oft mit dem oder rede jetzt so wie mit dir über das Thema. Aber vielleicht sollte ich das auch merken, dass auch mein Papi, der schon älter ist, dass man vielleicht nochmal bewusst über das Thema schwätzt und sagt, hey, wie geht es dir damit? Vielleicht kann das mir auch helfen, nachher so. Ja, mit dem vielleicht besser umzugehen, ich weiss nicht.
Du hast gesagt, du bist christlich aufgewachsen. Der christliche Glaube war ein Thema bei dir in deiner Kindheit. Du siehst auch jetzt, du glaubst an einen Gott. Was bedeutet dir Glauben heute?
Hey, es hat sicher nicht mehr so die Signifikanz, wie es früher war. Früher war es halt so sehr institutionalisiert, mit den Eltern mitgegangen, man ist da in die Jungschar, etc., etc. Heutzutage ist das bei mir mehr ein Leben von diesen Werten, von dem ehrlich sein, der nächsten Liebe, und zwar einfach im Machen. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich tue nicht nur schwätzen, ich mache auch. Und das ist ja das, was für mich am Schluss zählt. Die Leute können noch lange, oder, dort habe ich auch so ein bisschen Mühe gehabt, damals, die haben irgendwie gesagt, ja, man muss deine Nächsten lieben, etc. Aber am Schluss messe ich die Leute bei ihren Taten und was sie machen. Und das ist mir immer noch jetzt wichtig. Ich versuche es einfach in meinem Alltag, in all meinem Handeln, die Werte zu leben, ja, und zu machen. Und für das, brauche ich oder habe ich jetzt nicht irgendwie, gehe jetzt in Gottesdienst, oder so. Also, das ist für mich mehr so, und so sehe ich auch Gott, also so, dass es ist an ihm, über jemanden zu richten oder das, und darum finde ich auch, wir Menschen nicht irgendwelche Sachen sagen, ja, der macht das jetzt gut oder der macht das jetzt schlecht etc., sondern mir einfach jeder Einzelne muss sein Bestes geben, dass er auch gutes Leben kommt in dem Sinn. Weil ich glaube, ich könnte nicht am Morgen aufstehen und in den Spiegel schauen, wenn ich würde nicht nach den Grundwerten, die ich habe, ehrlich sein. Aber das sind ja unsere westlichen Werte, sage ich jetzt auch. Kommen wir aus dem Christlichen, aber es sind auch normale Werte. Wenn ich nicht nach denen würde leben, und es ist nicht irgendwie, ich muss es, also es ist nicht so ein Leistungsdruck, sondern es ist einfach, ich will nach denen leben, weil ich das Gefühl habe, ich gehe dann auch positiv durchs Leben und mache einen positiven Impact auf andere.
Also die christlichen Werte, die hast wie verinnerlicht, die hast auch mitgenommen, die drehst weiter, aber so leben, wie es deine Eltern gelebt haben, tust du es nicht. Aber du bist jetzt nicht irgendwie fix in einem Gottesdienst oder in einer christlichen Gemeinschaft, wo du dir dazu zählst. Von was hast du dich denn verabschiedet? Oder was hast du nicht mitgenommen, nicht verinnerlicht oder bewusst distanziert?
Hey, so das, was ich vorhin gesagt habe, so das schubladisieren, das ist sehr negativ, aber so das sagen, hey, das ist okay, das ist nicht okay, so ein bisschen vielleicht Regeln, wo ausgesprochen vielleicht auch, was da gegeben hat, und das ist für mich einfach, das hat für mich wie nicht passt. Aber was ich jetzt vielleicht ein bisschen mit Distanz drauf kann sagen, für gewisse Leute hilft das, das sieht ja auch im Arbeitsalltag, so gewisse Leitplanken, dass man ein bisschen weiss, wo es angeht. Für mich ist das einfach, das hat nicht passt, das ist für mich zu weiter weg vom wahren, richtigen Leben. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. In dem Sinn.
Was gibst du deinen Kindern weiter von dem Glauben?
Eigentlich witzigerweise, wie die Eltern an mir, wir haben auch christliche Kinderbücher oder so, wir lesen mal so eine Kinderbibel, aber sie können jetzt nicht irgendwie in eine Kirche oder in eine Sonntagsschule etc. Ich finde einfach gleich wichtig, das gehört zu uns, Charlotte Gudit Jungschar und Jakob, aber eben, wir geben ihnen vor allem mehr so, hey, wir schliessen niemanden aus, wir nehmen die Leute so, wie sie sind, wir helfen den Leuten, wir sind ehrlich miteinander. Und das ist mir mega wichtig, weil ich glaube, aus dem raus entsteht dann ganz viel Positives und viel schneller und viel mehr, als wenn man jetzt aus meiner Sicht sich würde in dieser, und das ist jetzt ein bisschen negativ, eher manchmal eine Bubble, oder ich sehe ja jetzt auch, ist manchmal eine Gefahr, dass man sich so mit Leuten umgeht, die so gleich sind.
Also du redest jetzt von einer kirchlichen Bubble irgendwie?
Ja, aber
ich, oder allgemein.
Wir tragen auch bei mir, oder vielleicht eher nur mit Akademikerverkehr, etc. Das kann ja dort auch passieren. Das ist nicht nur auf eine christliche Gemeinschaft. Das gibt es ja in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten. Und ich glaube so, dass es auch den Kindern weiter geht, wir schliessen niemanden aus, wir nehmen die Leute so, wie sie sind, dass das wie so auch ein Grenzen oder öffnet. Oder wir laden jetzt auch mal ein Kind ein, das vielleicht ausgeschlossen wird. Und ja, auch wenn ihr ihn jetzt nicht so gerne habt, hey, jetzt mach doch auch mit ihm ab. Also kann man auch bis zu einem gewissen Alter sagen und dann nicht. Aber ja, ich finde, das ist wichtig, dass man es ihnen einfach so mitgibt.
Kann denn nicht Kirche auch eben ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen, die sonst eben nicht so zusammenkommen? Eben gerade aus den unterschiedlichen sozialen Schichten, aus den unterschiedlichen...
Voll.
Also, ich weiss auch nicht.
Ich thematische. Find's sehr wertvoll. In unseres, und ich glaube, in einem anderen Setting und vielleicht auch später. Bei uns jetzt, ich habe ja erzählt, wie bei uns so die Woche gefüllt ist. Wer weiss, könnte das wieder irgendwie in das Setting reinpassen. Für mich ist es einfach so, dass, sage ich mal, nicht formell, aber so das strukturierte, hey, look, denk, ob man dort an, man trifft sich mit den Leuten, man tauscht sich aus. Das ist für mich einfach herausfordernd.
Ist für dich im Moment kein Thema?
Nein.
Oder?
Nein.
Es fehlt dir echt wie nichts, hast du gesagt?
Genau, das ist, also es ist wie, ich habe jetzt das Gefühl, mir fehlt jetzt etwas, ich muss das suchen in einer Gemeinschaft, weil ich habe eine Gemeinschaft von sehr guten Freunden rundum, wo gewisse Atheisten sind, gewisse ganz sehr vertieft mit dem Glauben auseinandersetzen und andere so wie ich, wo offen, positiv gegenübergestellt sind, aber jetzt nicht aktiv das Leben in dem Sinn, wenn man so, ist natürlich die Frage, wie definierst du es, oder? Aber wenn man es über die Definition über das, ich gehe regelmässig in eine Kirche nimmt, eben, dann bin ich nicht so aktiv.
Also, wie würdest du es denn dort definieren? Weißt du, so, wie kultivierst oder pflegst du denn hier die Glauben?
Für mich ist es eben das, was ich vorhin gesagt habe, mit offenen Augen durchs Leben gehen und auch mal Konversationen mit Leuten zu haben, wo man vielleicht denkt, oh, eigentlich habe ich jetzt, die Person interessiert mich nicht, aber gleich so bewusst auf viele und sagen, hey, wie kann ich jetzt aus der Interaktion etwas Positives oder einen Mehrwert kreieren, und zwar nicht egoistisch nur für mich, sondern auch für die andere Person. Und das ist für mich eher so, ob es Glauben ist, aber ich sage auch aktives Leben von den Werten. Im Alltag, und es gibt immer wieder Situationen, oder kennen ja alle irgendeinem Eltern an, aber dann jetzt Eltern, und man denkt, wow, mit denen würde ich jetzt nie anmachen, und dann macht man halt gleich zwei Wochen darauf ab, weil die Kinder sich mega gut verstehen. Hey, und dann lässt man sich darauf ein, und am Schluss denkst du, ja doch, hey, man zieht wieder etwas Positives aus, oder hat der anderen Person eine Freude gemacht, etc. Aber es ist auch nicht immer einfach, also, ja.
Was sind denn die Themen, die du siehst, jetzt, wenn du eben Startup-mässig unterwegs bist, wenn du beruflich unterwegs bist in einer grösseren Firma, als Vater von vielen Kindern, die dich auch wieder so ein bisschen in die Verbindung bringt mit anderen Families, mit einem anderen sozialen Leben. Was siehst du für gesellschaftliche Themen, die du findest, da müssen wir so auch drauf legen?
Ich sehe viele Leute, die sagen, oh, irgendwie, sich über das Thema, also sie bewegen sich sehr, und das ist witzig, ich hatte letzte Schule gehabt, wo es um lösungsorientierte Kommunikation gegangen ist. Und viele bewegen sich so fest in ihrem Problemraum und erzählen, ja, was das Problem ist und ja, und dann kann man ja auch Verständnis zeigen etc. Aber dass man eigentlich aus dem Problemraum aus möglichst schnell in den Lösungsraum geht, das sehe ich oft. Und das ist jetzt ein, zum Beispiel, man hat einfach, ja, ich habe eine Idee und ich würde gerne, ich habe zum Beispiel ein Hobby, ich würde schon gerne ein Hobby, aber ich habe ja keine Zeit etc. Und den Leuten helfen, sich ein bisschen an die Hand nehmen und sie überzuführen und sagen, ja, was heisst keine Zeit? Mit ihnen mal durchgehen und eigentlich schnell in den Lösungsraum zu kommen und sagen, hey, aber was heisst keine Zeit? Ja, du hast jetzt so bis zweimal in der Woche tust du 2 Stunden Netflix schauen. Das sind ja 4 Stunden. Und was hindert dich jetzt dran, das nicht zu machen? Das sehe ich oft. Sei es jetzt, jemand hat eine Geschäftsidee oder jemand will irgendetwas machen oder beklagt sich irgendwie, ah, oh, meine Kinder, bla, bla, bla. Aber es ist immer so in diesem Problemraum innen. Also ich auch. Also ist ja jeder von uns, wir reden gern, warum es uns jetzt nicht so gut oder etc. Und dort so den Leuten ein bisschen zu helfen oder allgemein, ich glaube, auch im beruflichen Umfeld, ich glaube, da können wir noch viel mehr auf die Lösung fokussieren. Weil wenn wir eine Lösung haben, ist das Problem am Schluss eigentlich egal.
Aber gibt es immer eine Lösung? Hast du so eine grosse Hoffnung für die Welt, dass du glaubst, da gibt es für alles eine Lösung?
Ja, oder einfach gewisse Sachen akzeptieren und dann halt, es muss ja nicht immer die perfekte Lösung sein.
Mhm.
Ich finde, man kann jetzt vom wirtschaftlichen oder so Start-up-mäßig kann man es auch übertragen nachher ins Leben. Früher hat man immer, wenn man ein Produkt hat wollen machen, hat man das perfekt gemacht. Man hat 2-3 Jahre lang daran geschafft und dann ist es rausgekommen, oder? Und du, dann haben wir gemerkt, es passt eigentlich schon nicht mehr, etc. Und jetzt macht man viel mehr kleine Schritte. Und man weiss vielleicht gar nicht, wie die Lösung am Schluss aussieht. Der Kunde sagt, ich will von A nach B. Und du baust ja nicht gerade das Auto. Du baust mal zuerst ein Skateboard. Dann sagt der Kunde, es ist ein bisschen unbequem, ich mache noch einen Lenker dran. Das heisst, es ist ein bisschen kalt im Winter. Ich mache noch eine Verkleidung. Und im Alltag gibt's ja manchmal, wenn du auf ein Problem sagst, das ist unmöglich, da gibt's keine Lösung, aber vielleicht gibt's ein kleines Schrittchen in die richtige Richtung und dann eigentlich immer wieder unter den geänderten Kontext gibt's vielleicht nochmal ein Schrittchen in die richtige Richtung. Ich glaube, wir wollen schon immer gerade die perfekte Lösung und sofort und ja nicht die Unsicherheit etc. Und ich glaube, das ist manchmal, klar muss man immer aufs Ganze fokussieren, manchmal einfach, wenn man auf kleine Schritte fokussiert. Und dann hat man auch die Chance, sich immer wieder ein bisschen anzupassen. Also ich sage es im privaten und im beruflichen Kontext.
Hast du da konkrete Beispiele von dir persönlich? Was sind so Räume, wo du im Moment sagst, ah, da gehe ich die nächsten Schritte?
Ja, bei den Kindern, also ich glaube bei der Familie, wenn ich mich jetzt immer wieder darauf fokussiere, wow, was machen mal meine Kinder, wenn sie gross sind? Das ist ja so ein riesen Ding und darum Fokus da ist jetzt völlig normal. Du fokussierst jetzt mal, jetzt ist das nächste Kindesjahr oder jetzt machen sie mal ihre Hobbys und ich mache jetzt schon riesen Gedanken und Plan und dann, das ist ja noch viel mehr, das kreiert nicht mehr viel Unsicherheit bei mir. Ja. Wenn jetzt alle müssen studieren, was ist jetzt, wenn sie jetzt schon schlecht sind in der Schule etc. Klar kann man sich so ungefähr die Gedanken machen, aber mir würde das jetzt mega schon jetzt wieder mega einschränken in meinem Handeln, weil dann würde ich immer schauen, also müssen sie ja mega gut sein in der Schule und ja, wenn sie ja nicht die gute Noten haben, dann können sie ja nicht in die Matur machen etc. Ich glaube, das...
Also mehr im Jetzt-Leben eigentlich.
Ja, aber also nicht so, ja, ich lebe jetzt und dann mache mir gar keine Gedanken und es ist egal, was die Zukunft bringt, aber manchmal tut es gut, bewusst zu sagen, hey, und auch nicht immer mega auf etwas hin. Das ist auch das, oder? So auf etwas hinschaffen und dann eigentlich zu vergessen, hey, aber wir sind doch im Jetzt und wir schätzen das. Es geht vielleicht auch das andere rein, hey, so positiv mit der Situation sein, egal. Das gehört halt zum Leben dazu. Aber wenn wir das auch bewusst erleben, die Zeit, und nicht immer auf ein Ziel hinschaffen, habe ich das Gefühl, können wir viel Zeit auch mehr schätzen, wo wir haben. Die endliche, wo vorher gesagt
haben. Also, du bist ein Machertyp, du hast wahnsinnig viel Energie, verschiedene Antriebe. Was wünschst du dir für eine Zukunft? Also, du glaubst ja daran, dass du dein Leben kannst gestalten kannst. Du wünschst dir das auch für deine Kinder, dass sie das Leben werden können gestalten, dass sie die Welt können gestalten. In was ihnen willst du es denn gestalten? Was ist denn, lebenswerte Zukunft für dich?
Von mir oder von meinen Kindern?
Ja, von beidem.
Hey, ich glaube, und das ist auch in den letzten Jahren immer klar geworden, hey, dass ich oder auch meine Frau oder meine Kinder Sachen machen, die sie erfüllt und die sie gerne machen, weil dann sind sie auch automatisch erfolgreich. Also, ich habe zu fest in der Vergangenheit etwas im Hinterher gerannt und vielleicht muss erfolgreich sein und das ist Norm und so. Und dann bin ich erfolgreich. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, wenn ich mich auf meine Stärken fokussiere, und klar muss man sich den Schwächen auch bewusst sein, aber mehr eigentlich auf das, was ich gerne mache und gut kann, dann geht man auch positiver, also jetzt im beruflichen Kontext ist man erfolgreicher, aber auch im privaten, dann ist das Ganze positiv. Und das wünsche ich auch für meine Kinder, dass sie entgegen der vielleicht der gesellschaftlichen Norm oder vielleicht auch von uns Eltern, ja, wir wollen, dass sie studieren, hey, dass sie einfach das können machen, was sie wollen und was ihnen Spass macht. Und ich glaube, dann werden sie ja mega erfolgreich sein und können selbstständigeres Leben bestreiten. Ich glaube, das wünsche ich mir, dass sie, ja, so eigentlich wie ich, sehr zufrieden eigentlich können durchs Leben gehen, auch nicht so mega zu viel gesellschaftliche Normen müssen erfüllen und eher einen positiven Impact haben und mit ihren Wert und ihrem Leben so auch andere Leute, sag ich mal, berühren oder so beeinflussen. Ja. Und dass sie auch zufrieden sind. Ich glaube, das ist so der Schlusssatz für die Zukunft. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man in dem, was man hat, glücklich ist und nicht noch irgendwelche Ziele hat, wo man wie schwer kann erreichen.
Wie zufrieden bist du im Moment?
Hey, eigentlich, zufrieden. mit all diesen Herausforderungen, den täglichen. Aber ich würde mir jetzt nicht anders wünschen. Ich habe einen tollen Job, ich habe eine tolle Frau, mega tolle Kinder, tolle Freundeskreis. Also, wenn man das anschaut, dann bin ich glücklich. Und klar kann man dann sagen, ja, und hätte ich noch mehr Geld oder hätte ich noch das? Aber ich glaube, es würde nichts ändern daran. Ich wäre nicht glücklicher. Mhm. Ja. Aber ich rede aus einer sehr privilegierten Position. Also das ist mir durchaus bewusst. Das muss ich mir auch regelmäßig sagen, dass ich sehr privilegiert bin. Sehr guter Job, etc. etc. Und das kann ich natürlich einfach das jetzt sagen, dass ich glücklich bin. Wenn ich jetzt vielleicht in einer ganz anderen Situation wäre, dann wäre es mega spannend, dann die Frage nochmal zu stellen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach immer also ein bisschen raus zu und sagt, hey, wo sind wir eigentlich? Uns da in der Schweiz, wie gut es uns so geht? Oder einmal einen anderen Referenzpunkt setzt. Und das macht einem auch so ein bisschen die Demütigkeit. Ich glaube, das ist auch über die letzten Jahre, ist das mir auch gekommen. So, hey, sei demütig mit dem Ganzen und dankbar. dass wir das so können leben, das Leben da, wie wir es haben.
Hey, merci vielmal. Ich nehme sehr viel mit aus dem Gespräch.
Danke. Hat richtig Spass gemacht.
Ja, weiterhin alles Gute, viel Erfolg und viel Zufriedenheit.
Cool.
Ja, was ist es denn, was ich aus dem Gespräch rausnehme? Wie gesagt, es sind mehrere Sachen. Der Till ist ein Macher, irgendwie getrieben und inspiriert. Aber ein paar Stunden Netflix am Abend oder mal ein Buch lesen, ein bisschen entschleunigen, das möchte ich mir persönlich bewahren. Und gleich fordert mich das Gespräch auf eine gute Art heraus. Wo bin ich am Jammern und mich selber am Bemitleiden und könnte viel schneller vom Problemraum in den Lösungsraum kommen? Was ist meine Definition von Erfolg? Und wie möchte ich in 20 Jahren auf mein heutiges Ich zurückschauen? Viele gute Fragen und wenn ihr mehr Geschichten hören wollt von spannenden Leuten hier im Vis-à-vis, dann findet ihr ganz viele weitere Menschen und Geschichten in unserem Archiv oder auch nächste Woche am Donnerstag wieder, dann mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Bis dann wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah-Marie Graber. Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.